Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin Autor und Sprecher. Wir sind bei Folge 343 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 281. Heute habe ich zwei Bücher, die ich auf einer kleinen Messe der Buchlust in Hannover im November 2025 entdeckt habe. Es sind beides Hardcover-Bände in Fadenheftung von einem ähnlich schmalen Format, wie es meine Buchreihe Perlen der Literatur hat. Beide beschäftigen sich mit dem Thema Sprache. Ja, wird es eine Rezension? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich zitiere aus den Büchern und erzähle ein bisschen von meinem Leseerlebnis. Das erste Buch, Stefan Krass, Die Spur der Buchstaben. Das Buch hat 160 Seiten, ist ein Leinband, hat die ISBN 9783 95829 9818 und ist aus dem Steidel Verlag in Göttingen. Die Spur der Buchstaben. Es ist ein Thema, das den Kern unserer täglichen Arbeit betrifft. Was ist eigentlich ein Buch? Ist es nur das Trägermedium für einen Text oder ist es das Buch? Sind es die Buchstaben selbst, ein Artefakt mit einer eigenen Geschichte, einer eigenen Archäologie? Stefan Krass hat mit diesem Werk ein Buch vorgelegt, das man nicht einfach liest. Dass man nicht einfach liest, man betrachtet es, man prüft es, man lässt es auf sich wirken. Denn es folgt dem Alphabet und dazu gleich mehr. Und zudem ist es ein sehr schöner Leinwand. Zweifarbig auf dem Cover gedruckt. Als Verleger und Gestalter, der ich in meinem Podcast der Büchermacher immer wieder die Brücke schlage zwischen dem handwerklichen Setzen und der literarischen Qualität, hat es mir der Ansatz von Krass sehr angetan. Er betrachtet den Buchstaben nicht bloß als funktionales Element zur Informationsübermittlung. Er betrachtet die Geschichte hinter den Wörtern, wie beispielsweise Inskription, Konsonant, Passwort oder Typografie. Was mir an diesem Buch besonders gefällt, ist die Ruhe, die das Buch ausstrahlt. Krass analysiert die Wandlung vom Handschriftlichen zum Gedruckten mit einer Akribie, die man im heutigen Literaturbetrieb oft vermisst. Er zeigt, wie der Buchstabe zur Spur wird, die sich durch unser Denken zieht. Für uns Büchermacher ist das essentiell. Wir machen keine Produkte, wir kuratieren Bedeutung. Und diese Bedeutung wird durch die Form erst manifestiert. Stefan Krass gelingt es meisterhaft, die theoretischen Aspekte der Schriftphilosophie mit einer haptischen Erzählweise zu verknüpfen. Das ist keine staubige Wissenschaft, es ist eine Einladung zur Seeschule. Manches erinnert mich an die Fragen, die ich mir im Input Verlag bei jeder Neuerscheinung der Perlen der Literatur auch stelle. Besonders hervorheben möchte ich Stefan Krass' Fähigkeit, die Geschichte der Schrift nicht als abgeschlossenes Kapitel zu betrachten. Krass legt ab ein Plädoyer für das Buch als Kulturgut, das Bestand hat. Er macht deutlich, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung tragen, diese Spuren nicht in der Digitalität zerfließen zu lassen. Dieses Buch ist für mich eine Lektüre, die den Verleger, den Setzer, den Bibliophilen gleichermaßen anspricht. Es ist ein fundierter, brillant geschriebener Essay in 26 Kapiteln, nämlich dem Alphabet folgend, über das, was uns ausmacht. Wenn ich das Buch aufschlage, sehe ich nicht nur schwarze Zeichen auf gelblichem Grund. Warum wir das eigentlich tun? Weil Bücher eine Spur hinterlassen, die wertvoll ist. Ich habe ein paar Zitate. Unter dem Stichwort Digitus schreibt er, das Werk des Kopisten, also im Mittelalter, des Mönches, der ein Buch abschrieb, das Werk des Kopisten ist eine kontemplative Tätigkeit. Abschreiben bedeutet eben auch geistige Übung, Auseinandersetzung, Vergewisserung und impliziert eine Form der Aneignung ohne Besitzanspruch. Er zitiert unter anderem den Publizisten Eduard Käser aus der NZZ, also der Neuen Zürcher Zeitung. Die Entwicklung weg vom Handschriftlichen sei eine Geschichte des kontinuierlichen Rückzugs unserer Hände und Finger aus unseren Aktivitäten und bemerkt weiter die fortschreitende Entkörperung unserer Intelligenz. Nachfolgend zitiert er unter dem Stichwort Gedicht den Germanisten Heinz Schaffer. Gedichte sind kurz, doch treiben sie, gemessen an dem wenigen, was sie vermitteln, einen großen Aufwand mit der Sprache. unter dem Stichwort Jota, das ist der Buchstabe J aus dem Alphabet, jawohl, unter dem Stichwort Jota bringt er ein anschauliches Beispiel eines Satzes, in dem alle 26 Buchstaben des Alphabets vorkommen. Zu Fotosatzzeiten hatte man das in den Musterbüchern. Am Ufer des Stücks verbeugen sich ein Jodelquintett in weißen Kapuzen. Gibt einen zweiten Satz. Xenophile Kybernetiker jauchzen vor dem greisen Quadratwürfel. Man sieht also, dass die Buchstaben J, X und Y wirklich sehr selten im Text vorkommen und es sich kein sinnvoller Satz damit bilden lässt, dass genau jeder Buchstabe genau einmal vorkommt. Wir lernen noch mehr. Das Wort Ostrakon bezeichnet Tonscherben oder Muschelschalen, die in der Antike für Aufzeichnungen von Namen, Notizen und Ähnlichem benutzt wurden. Hier merkt der Autor an, die Ausdrücke anzetteln oder sich verzettelt haben, hat mit dem Zettel als loses Blatt Papier nichts zu tun. Sie stammen aus der Fachsprache der Weber und beziehen sich auf die Kettfäden, die in einem Webstuhl in Längsrichtung aufgespannt werden, während die Schussfäden dazu quer verlaufen. Wer sich verzettelt, hat also die Fäden nicht richtig gespannt. Das lateinische Wort weben lautet texere, womit wir über das Wort Textil wieder zum Text kommen. Unter dem Stichwort Würfel verweist er auf Jonathan Swift, von dem ich ja kürzlich ein Buch herausgegeben habe, Gullivers Reisen von 1726, also ein 300 Jahre alter Text. Der Held Gulliver nimmt einen Apparat in Augenschein. Sichtbar werden nur zahlreiche kleine Holzwürfel, die mit Fäden locker verbunden und auf allen Seiten mit aufgelegtem Papier überzogen waren. Auf diesen standen alle Wörter ihrer Sprache in verschiedenen Modis, Temporis und Deklinationsniveaus in scheinbar völliger Willkür aufgeschrieben. Am Rand der Apparatur, so Swift weiter, seien rundherum 40 Hebel angebracht, wovon jeder Schüler einen greifen und auf Kommando des Professors eine plötzliche Drehung einschlage, sodass die Wörter auf den Holzwürfeln in ständig neue Position zueinander gebracht würden. In Kürze, so der Professor, werde man aus diesem unerschöpflichen Vorrat der Welt ein vollkommenes System aller Künste und Wissenschaften liefern. Ja, es ist ein möglicher Textgenerator von auf Maschine fixierten Wissenschaftlern des 18. Jahrhunderts, in dem Automaten das mechanische Weltbild prägten. Es ist sozusagen ein Poetomat und der Vorläufer von KI. Und das vor 300 Jahren. Das Buch Die Spur der Buchstaben, um das es hier geht, hat also keinen zusammenhängenden Text, sondern 26 kleine Essays, alphabetisch sortiert, mit 4 Bonustracks und einem Literaturverzeichnis. Und das Buch kommt aus dem Steidl Verlag. Es ist ein ästhetisch sehr schöner Leinenband von 160 Seiten für 18 Euro. Ein Genuss. Das zweite Buch, um das es geht, hat ein ähnliches Format, ist ein ganz klein bisschen kleiner. Und es ist ein Pappband, auch Hardcover und Fadenheftung, gelbliches Papier. Wolfgang Kemp, irgendwie so total spannend. Hat die ISBN 9783 98737 0342, hat 144 Seiten. Ja, irgendwie so total spannend. Ein Titel, der fast schon provozierend banal klingt, wenn man ihn das erste Mal hört. Doch bei Wolfgang Kemp, einem der scharfsinnigsten Beobachter der Sprache in den akustischen Medien, ist das natürlich Programm. Es ist eine ironische Distanzierung von der oberflächlichen Begeisterungskultur, die wir heute in den sozialen Medien erleben. Wenn Kemp diesen Titel wählt, dann geht es ihm genau um das Gegenteil, um die tiefgründige Analyse dessen, was wir als spannend empfinden. Und als Büchermacher kann ich sagen, dieser Blick für das Detail ist genau das, was wir brauchen. Der Autor Wolfgang Kemp analysiert Radiosendungen und Podcasts und die Art und Weise, wie wir Dinge rezipieren. Also es geht um auditive Dateien, nicht um geschriebenes Wort. Fast könnte man denken, der Autor sei ein Linguist, da er sich sehr genau mit den Fachtermini und dem dahinterstehenden auskennt. Er ist jedoch Professor für Kunstgeschichte in Kassel gewesen, hat jedoch regelmäßig Publikationen zu Themen wie Architektur, Fotografie und Zeitungen und Zeitschriften herausgegeben. Er beschäftigt sich in diesem Buch mit sprachlichen Feinheiten, wie beispielsweise dem Füllwort so. Auf Seite 11 zitiert er aus einer Sendung: Aber ich komme nicht darüber hinweg, dass es mir auf eine gewisse Art und Weise, also erstmal wie anfänglich unsympathisch und dann mit mir nicht passend und dann auch ein bisschen gruselig vorkommt, wenn man an diese Figur anknüpfen muss, ihn entweder seiner gesättigt oder seiner Überforderung oder seiner gesellschaftlichen Kritik, darüber komme ich nicht hinweg. Ja, und in diesem Zitat sind so viele Füllwörter, in diesem Audiozitat, aus dem Deutschlandfunk. Wir wissen, dass öffentlich-rechtliche Sender einen hohen sprachlichen Standard haben, aber solche Dinge passieren auch. Er trägt das sehr nette Wort vom Laber-Podcast vor, und dem vermeintlichen Motto Story first, Product second. Unterhaltende Dinge dürfen auch etwas lockerer rüberkommen und formuliert werden. Die Analysen von Wolfgang Kemp sind manchmal bissig, gehen aber oft auf den Kern der Sache ein, und zwar nicht nur in linguistischer Hinsicht. Aus einem hier nicht näher bezeichneten Podcast werden zwei Sprecherinnen zitiert. A sagt, das ist absoluter Hammer. B sagt, das ist quasi, das geht viral, total krass. Und der Autor ergänzt, dann wissen wir, dass Sie nicht mehr das richtige Wort oder den korrekten Ersatz dafür suchen. Unter der Überschrift Partikulitis, fragen Sie Ihren Linguisten oder Ihre Linguistin, beginnt er, was sagt die Forschung? Für die Literatur zum Thema der sprachlichen Partikel, wie halt, also, schon, eben, ja, hat die Linguistik ein Wäldchen geopfert. Das finde ich eine sehr nette Formulierung dafür, dass viele Texte und Zeitschriften und Bücher zu diesem Thema publiziert wurden, also für deren Druck und zu deren Herstellung viel Papier benötigt wurde, ja, viele Bäume gefällt werden mussten. Natürlich geht es in diesem Buch auch um Anglizismen. Zum Beispiel like. Dazu bemerkt er kulturhistorisch an, was die Geschichte von like angeht, wissen wir ziemlich gut Bescheid. Man hat auf Kalifornien verwiesen, was niemand überraschen wird. In Kalifornien selbst gab man als genaue Adresse das Valley an, die Pforte von Los Angeles und San Fernando Valley. Dort floriert seit den frühen 80er Jahren der Soziolekt, der heißt Valley Speak. Frank Zappa und seine Tochter Moon haben ihm in Valley Girl, einem Song 1982, ein Denkmal gesetzt und ihn damit auf eine Trägergruppe eingeschränkt. Im Soundtrack dieses Songs zählt man 51 Mal das Wörtchen like. Zum Thema Sprachentwicklung schreibt der Autor, natürlich zerrt jede Epoche an allen Sprechern und Sprecherinnen und an allen Wortarten und Regeln. Sie tut dies auf dreierlei Weise. Durch den Zwang der Mode, den Zwang der Sprachökonomie und durch den Zwang neuer Normen. Einige Seiten später zum Thema Gendern, oh ja, ein tolles Thema, geht er auf das Gerundium ein. Kurz gesagt beginnt spätestens jetzt der Triumph des Gerundiums und des Neutrums. Wir sagen das Gerundium und nicht Partizip 1. Für diese Klasse der durchhängenden hybriden Verbalsubstantive, Beispiel lehrende, hybride Verbalsubstantive, beziehungsweise Verbaladjektive, die lehrende Person, ist das Gerundium, und er trennt das mit drei Trennstrichen, das Gerundium, auch nach Aufbau und Lautung der korrekte Begriff. Korrekt im Sinne von neokorrekt. Ach ja, Sie als Hörer erinnern sich noch an die Flutkatastrophe im Ahrtal, das war im Juli 2021. Die damalige Ministerin für Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz sagte rückblickend, das Blame Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben. Ich könnte viele weitere Beispiele zitieren, allein mir fehlt die Zeit. Es ist ein Genuss, dieses Buch zu lesen, auch wenn es anstrengend ist. Und man ein gewisses germanistisches oder grammatikalisches Grundwissen braucht, nicht notwendigerweise ein linguistisches. Das Buch beginnt mit einem kurzen Zitat von Ernst Jünger und es endet auch mit einem solchen. Ein Literaturkritiker gab in einem Audiobeitrag die Richtung vor, indem er sagte, Zitat, von Ernst Jünger ist das ja auch so ein bisschen bekannt, das ist sehr anstrengend zu lesen. Zitat Ende. Und der Autor sagt dazu, ein bisschen und sehr, der notorische Tigersprung über den Abgrund zwischen den Extremen. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Naja, und ganz zum Abschluss muss er natürlich auf Karl Kraus eingehen. Wie ihr wisst, habe ich ja vor rund 2 Jahren das Buch Die Sprache von Karl Kraus publiziert. Es ist Band 37 meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Karl Kraus wird hier zitiert: Sinn dem Sinn vermitteln. Zitat Ende. Diese höchste Anforderung, die Karl Kraus dem Stilisten abverlangt, gelingt, wenn jedem Satz und jedem Teilsatz eine treibende Kraft innewohnt. Der Schreibstil des Autors ist dabei so unprätentiös, wie man es sich nur wünschen kann. Er verzichtet auf akademische Jargongewitter und bleibt stattdessen nah am Gegenstand. Das ist genau die Art von Kommunikation, die ich auch als Büchermacher pflege. Klarheit, Struktur, Nachvollziehbarkeit. Kemp ist ein Analytiker, der den Leser an die Hand nimmt und ihm zeigt, dass man auch in den alltäglichsten Dingen eine Welt entdecken kann. Und ich muss ergänzen, in den alltäglichsten akustischen Dingen. Das ist ein inspirierendes Buch für jeden, der in der Verlagsbranche tätig ist, sei es Lektor, PR-Mensch oder Verleger. Besonders fasziniert hat mich Kemps Reflexion über die eigene Wahrnehmung. Er macht sich selbst zum Prüfstein. Conclusio: Wolfgang Kemp hat ein Buch geschrieben, das uns hilft, den Blick auf unsere Sprache in den auditiven Medien zu schärfen. Es ist eine Aufforderung, sich nicht mit der Oberfläche zufrieden zu geben, sondern tiefer zu graben. Es ist eine Feier des aufmerksamen Geistes, ein Plädoyer für den bewussten Umgang mit Sprache in den akustischen Medien. Also Podcast, Hörfunk und ähnliches mehr, aber natürlich auch bei Vorträgen. Denn wir wissen, all das ist geskriptet. Da redet kaum jemand noch frei. Man hat sich vorher überlegt, was man sagen will. Und da ist entweder mehrfach gelesen oder auswendig gelernt oder man liest es ab. Und genau deshalb ist es am Ende tatsächlich eines, irgendwie so total spannend. Ja, aus dem Zuklampen Verlag, der Pappband, Wolfgang Kemp, irgendwie so total spannend, kostet 18 Euro, hat 144 Seiten. Es lohnt sich also, bei kleineren Buchmessen genau solche Bücher in die Hand zu nehmen, die nur selten in Buchhandlungen zu finden sind. Sie passen allerdings hervorragend in das Programm des jeweiligen Verlags, den man meint zu kennen, aber nun besser kennenlernt. 2 Bücher, die ich beide nur sehr empfehlen kann. Nächste Woche folgen wahrscheinlich 2 weitere Rezensionen. Das wird der Podcast Nummer 344 sein im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 282. Kommen Sie gut durch diese Woche, empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Auf Wiederhören.